HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, liebe HR3-Hörer. Wir haben 2 Stunden Europa vor uns und das ist die musikalische Untermalung für Europa. Hören Sie mal kurz rein. Kann ich natürlich nicht, aber es ist doch immer sehr emotional. Und in dieser Woche wählen insgesamt 28 EU-Mitgliedstaaten bis zum nächsten Sonntag. Die wählen nicht wie wir alle nur am Sonntag, sondern bis zum Sonntag. Das ist national ganz unterschiedlich. Und insgesamt 500 Millionen Menschen leben ja auf unserem so vielfältigen Kontinent. Und alle Bürger und Bürgerinnen sind zur Wahl aufgerufen. Und das war ein Grund für uns, für mich zu sagen, komm, wir fragen mal die Menschen, was sie mit Europa verbindet, ganz individuell. Und wir begeben uns auf eine Reise. Wir sprechen mit einer Deutschen in London, die Angst hat, was nach dem Brexit passiert. Wir haben einen Niederländer zu Gast, der sich eine stärkere EU wünscht und eine Rumänin, die hofft, dass ihre Kinder mit Hilfe der EU mal ein besseres Leben führen können. 2 Stunden heute im HR3 Sonntagstalk. Vielleicht gehen Sie nachher noch auf eine der Demonstrationen für Europa. Und das ist heute unser Gast. Die Europäische Union und ihre Bürger. Ich bin Bärbel Schäfer, auch Europäerin, Frankfurterin und freue mich, dass Sie dabei sind. Mit wie vielen Menschen waren Sie in einer Schulklasse? Waren es 20 oder 30? Und wie viele davon leben jetzt im europäischen Ausland? 1 oder 2? Was haben Sie erfahren auf dem letzten Klassentreffen? In Rumänien stellt man sich diese Frage gar nicht. Ungefähr jeder 12. Rumäne wandert nämlich aus. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir reisen heute durch Europa. Wir wollen Länder und Menschen etwas näher kennenlernen. Eben unter anderem auch Rumänien. Und dafür spreche ich jetzt mit Nicoletta Ilie. Sie war 5 Jahre in Deutschland und lebt jetzt wieder in Rumänien, in einem Vorort der Hauptstadt Bukarest. Bună ziua, Frau Ilie.
Bună ziua, ich grüße euch.
Ja, guten Morgen. Jemanden, der noch nicht in Rumänien war, wie würden Sie Ihr Land beschreiben?
Es ist ein schönes Land zu besuchen. Wir haben hier unten Kultur. Wir können viel Spaß haben natürlich. Wir haben noch den Altstadt, wo sehr, sehr viel zu tun ist abends. Nachtleben.
Was denken die Rumänen über Europa?
Die haben alles als Freiheit gesehen. Ne? Wir waren ja so lange über Kommunismus und jetzt haben wir Freiheit zu reisen und das finde ich am besten.
Sie, liebe Nicoletta Ilie, sind im Gegensatz zu vielen Landsleuten, die Rumänien verlassen wollen, denn die Zahl der Einwohner Rumäniens sinkt jedes Jahr. Sie sind zurückgegangen nach Rumänien. Warum?
Es ist schön da unten in Deutschland, aber wenn du allein bist und das alles, macht ja nicht so viel Spaß. Man sieht das Leben in Rumänien so, kann ich einen Vergleich machen mit Italien. Ne? Wir sind ja mehr entspannt. Wir können nach 12, 13, 14 Stunden Arbeit noch irgendwas trinken gehen mit unseren Kollegen und die Freunde. Und das alles hat mir gefehlt da in Deutschland. Deswegen bin ich auch wieder zurückgegangen.
Mittlerweile sind Sie Unternehmerin und Sie haben seit 2013 zusammen mit Ihrem Mann einen Mietwagenverleih am Flughafen. Sie haben eine Familie gegründet, eine kleine Tochter.
Und noch eine unterwegs.
Und noch eine unterwegs, gratuliere. Was ist denn das, was Sie an Europa lieben?
Also wie gesagt, ich liebe an Europa, dass ich ohne Probleme reisen kann. Das Zweite ist, dass Europa mit so richtige, die müssen jetzt manche Sachen machen, ob das Rumänien gefällt oder nicht. Ne? Mhm. Die sind jetzt ein bisschen strenger.
Also es hat praktisch Europa einen Blick auf die rumänische Regierung, verstehe ich Sie da richtig?
Ja, weil bei uns mit Korruption und das alles sieht man ja in letzter Zeit im Fernsehen. Bei uns sind so viele Politiker wieder runtergegangen, Parlament ist runter und jetzt sind wieder andere dran. Und Europa ist ja da und sagt mal ab und zu mal, hey Leute, hör mal zu, was macht ihr da? Na, das ist nicht ganz in Ordnung. Jetzt haben die Menschen mehr Rechte. Und das wird alles schon besser wie früher.
Wenn Sie jetzt an Ihre beiden Töchter denken, was glauben Sie, wie werden die von Europa profitieren?
Wir hoffen, dass auch der Euro zu uns kommt. Aber ich hoffe für meine Töchter und für die kleinen Kinder, die jetzt geboren sind, ein besseres Leben durch die EU. Dass man letztendlich eine andere Meinung hat als die älteren Leute. Weil die älteren Leute, die sind immer noch so ein bisschen kommunistisch. Aber die Kinder sind anders. Die träumen jetzt davon, eine Uni abzuschließen, irgendwo im Ausland zu gehen.
Also würden Sie sagen, die älteren Rumänen sehen das etwas anders als die jüngeren?
Leider immer noch, ja.
Und wird man das auch bei der Europawahl dann in der nächsten Woche auch sehen am Wahlergebnis?
Ich hoffe das, weil letztes Mal die jungen Leute sind nicht zum Wahl gegangen, aber dieses Mal hoffe ich schon. Wissen Sie, wir versuchen auch die alten Leute zu erklären. Aber man kann die nicht so schnell wechseln, sage ich mal so rum.
Wie würden Sie denn einem älteren Menschen Europa erklären?
Das ist schon schwer für denen, überhaupt zu denken, dass jemand anders hat, was zu sagen in dein Land. Und das ist schwer, denen zu erklären, dass Europa auch gut ist, dass es Geld von denen kommt, um weiterzuentwickeln, dass das Land sich verbreitet, das Land besser wird wie im Westen, dass wir Autobahn haben, dass wir ein besseres Gesundheitssystem haben, dass die Rente besser wird. Mhm. Seitdem wir jetzt in die EU gekommen sind, vom Jahr zu Jahr, die Löhne steigen.
Es gibt ja in Europa auch viele europakritische Stimmen. Können wir
die
Lust
bei uns auch?
Genau, die gibt es ja bei Ihnen auch. Aber wie macht man Lust, wie weckt man Interesse, Neugier auf Europa?
Erstens mal, wie gesagt, Reisen. Zweite mal Infrastruktur, weil das gibt es bei uns nicht. Wir haben maximale 500, 600 Kilometer Autobahn im ganzen Land. Das gesundheitliche System und die Rentnersystem, das ist ein bisschen Katastrophe. Aber langsam, wenn wir schaffen, die Regierung zu wechseln, vielleicht geht es ja auch Rumänien besser. Aber sonst, Rumänien ist ein schönes Land.
Ich freue mich, liebe Nicoletta Elie, dass Sie das mitgemacht haben heute bei unserer Reise durch Europa. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Schwangerschaft. Und was heißt noch Tschüss?
La revedere.
La revedere.
Ciao, Papa.
Wohin reisen Sie denn im Sommer diesen Jahres, wenn Sie Ihre Koffer packen innerhalb Europas? Das machen wir heute auch, ein bisschen virtuell die Koffer packen. Und ich nehme Sie mit auf eine Reise durch unseren Kontinent des Friedens, in dem so viele verschiedene Länder zusammengehören wollen und es immer wieder versuchen, auch wenn es oft eben Reibungen gibt. Und dass Europa ein Kontinent des Friedens ist, ist maßgeblich dem Erfolg der beiden Staaten, die über Jahrhunderte wahrscheinlich Kriege, nicht wahrscheinlich, sondern Kriege miteinander geführt haben, Deutschland und Frankreich, die sich aber seit 1945 in einem Friedensprozess eben immer mehr angenähert und natürlich auch ausgesöhnt haben. Ich bin jetzt im Gespräch mit der Journalistin und Autorin Gila Lustiger. Sie kommt aus Frankfurt, lebt seit über 30 Jahren in Paris. Wie ist denn, Frau Lustiger, in Frankreich die Stimmung zu Europa?
Frankreich und ganz besonders jetzt auch Paris ist ja eigentlich die letzten 7 Monate mit was ganz anderem beschäftigt gewesen, nämlich mit der Protestbewegung der Gelbwesten, die einmal die Woche praktisch als Wochenendsport, ich will das mal so ironisch und zynisch sagen, in die Großstädte gezogen sind und nach Paris. Aber wenn man sich anschaut, worum es eigentlich in dieser Protestbewegung ging, dann ging es um den Führungsstil von Macron. Diese Bewegung ist eine Bewegung der unteren Mittelschicht, die den Eindruck hatte, nicht nur schlechter zu leben als früher, und das ist statistisch bewiesen, und die das Gefühl hat, dass es hier eine Elite gibt, die für sie entscheidet. Von daher ist diese Bewegung und dieser Frust in Frankreich eigentlich nicht gegen Europa, aber gegen die EU. Es ist nämlich eine Bewegung gegen Zentralismus und gegen Eliten.
Aber wenn wir uns diese Entwicklung anschauen, wer hat denn wann verpasst, auch auf die positiven Aspekte, die Europa ja auch unbestritten für jeden einzelnen Europäer auch hat, hinzuzeigen? Oder was müsste Europa besser machen?
Also ich kann mich erinnern, nach dem Bataclan-Attentat gab es ja Wahlen. Und damals haben die 18-24-jährigen Marine Le Pen gewählt. Die haben ja von Europa profitiert. Die waren alle schon mal im Ausland. Die wissen gar nicht, wie es ist, wenn man Geld wechseln muss. Die wissen gar nicht, wie es ist, wenn man seinen Pass vorzeigen muss. Und nichtdestotrotz wählen sie eine Rechtspopulistin, die gegen Europa ist.
Und das ist ja eigentlich konträr zu anderen jugendlichen Europäern, die genau in diesem Altersabschnitt sind. Was spürt denn diese Generation dann in Frankreich?
Schauen Sie sich mal die Argumentation von Mélenchon an. Das ist also Linkspopulisten und da sind viele Studenten in dieser Partei. Sie sind zum Beispiel gegen das Einhalten der Haushaltsdefizitgrenze von 3%. Und für viele Linke ist die heutige Europapolitik eine Politik, die Deutschland fördert und die Deutschland nutzt und den reichen Staaten aber eben nicht den Staaten, die in einer finanziellen Krise stecken.
Wo ist diese Europabegeisterung denn geblieben? Denn es gab sie ja mal.
Ich glaube das nicht. Also Macron ist ja mit der Ode an die Freude, mit der Europasinfonie in sein Amt getreten, vor dem Louvre. Ja, Louvre ist ja nicht nur ein Kunstmuseum, sondern die Residenz der französischen Könige. Symbolträchtiger geht es gar nicht mehr. Von Anfang an hat er einen Politikstil eines Monarchen. Und er vermittelt den Eindruck von Arroganz und Abgehobenheit. Und ihm ist es auch zu verdanken, dass es eine Kluft gibt zwischen Regierung und Regierten. Und eigentlich war diese Macron-Begeisterung mal eine deutsche und eine ausländische. Macron wurde in Frankreich gewählt, weil es die einzige Alternative war zu Marine Le Pen. Mhm. Und dass er jetzt mit der Europa-Ode an die Macht getreten ist, das tangierte die wenigsten. Die Leute haben ihn gewählt, weil sie keine Rechtspopulistin an der Macht haben wollten.
Frankreich ist Gründungsland der EU. Es hat die größte Fläche innerhalb Europas. Es ist das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung innerhalb Europas. Und Europa wird nicht diskutiert als Bereicherung, sondern eher als Verursacher von Problemen.
Bei den Linkspopulisten wird behauptet, ob das jetzt wahr ist oder nicht, ich bin keine Ökonomin, ich kenne mich da nicht aus, aber wird behauptet, dass Europa von Deutschland und von Deutschlands Sparpolitik geführt wird. Immer wieder wird auch erwähnt, wie Deutschland mit Griechenland umgegangen ist. Und bei den Rechtspopulisten ist ebenfalls Deutschland der Sündenbock, weil dann Deutschlands Flüchtlingspolitik immer wieder kritisiert wird.
Mhm. Es ist eigentlich ganz gut, dass es Deutschland gibt, sonst müsste man noch andere Argumente finden. Liebe Gela Lustiger, Sie sind geboren in Frankfurt, Sie leben in Frankreich und beobachten, kommentieren eben auch immer wieder die politischen Einschätzungen. Sie sind eine Autorin, Die Schuld der anderen ist 2015 erschienen, lege ich allen nochmal ans Herz. Und ich bedanke mich für dieses Gespräch, wenn es auch nicht sehr optimistisch mich entlässt. Ganz persönlich jetzt nochmal Ihre Sicht für Europa.
Ich bin überzeugte Europäerin und ich erzähle Ihnen was anderes. Ich komme gerade aus Portugal zurück und Sie haben nicht nur die Jungen, die überall hinziehen. Halb Portugal ist voll mit Rentnern aus England, aus Holland, aus Belgien und aus Deutschland, die beschlossen haben, sich in der Sonne ein schönes Leben zu machen. Also Europa, wir verreisen und wir leben, wo wir wollen. Das lässt sich gar nicht verhindern.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, liebe Gela Lustiger. Herzlichen Gruß nach Paris.
Ja, danke Ihnen auch.
Und in den Augen der Journalistin Gela Lustiger ist es eben eine Schicksalswahl. Nächste Woche in Frankreich die Europawahl. Und das ist die Einschätzung der Autorin, die seit 1987 in Paris lebt. Wir reisen gleich weiter durch Europa und wir kommen noch nach Polen und nach Spanien. Mega-Hit war das in den 90ern. Caught in the Egg, Love is Everywhere. Leadsänger der Boyband war Bastian Ragas. Und wir gratulieren natürlich nochmal den Niederlanden zum Sieg gestern Abend. Die haben das ESC-Finale gewonnen. Und Bastian Ragas von Caught in the Egg ist heute einer meiner Gäste im hr3 Sonntagstalk zum Thema Europa. Wir reden nicht über Musik jetzt, sondern über Politik, denn wir wollen wissen, wie ticken unsere europäischen Nachbarländer. Wir wollen sie ein bisschen besser kennenlernen, erfahren, was denkt man dort über Europa. Bastian, was bedeutet für Sie als Niederländer eigentlich Europa?
Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig für Holland, weil Holland ist so ein kleines Land. Und wir wissen allen, dass es sehr wichtig ist, für kleine Leute zusammenzuarbeiten mit größeren Leuten. Und das ist nicht nur für Holland. Wir haben große Probleme in der ganzen Welt. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass Europa stark ist.
Aber auch in den Niederlanden gibt es ja politische Tendenzen, die sagen, wir brauchen Europa nicht.
Ja, ich finde das nicht zu verstehen. Im Herz bin ich grüner Liberal, aber dazu bin ich auch einer Konservativ. Wir brauchen zusammenzuarbeiten für die Umwelt. Das ist auch eine europäische Sache. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass wir sozial sind für Leute, die aus Ländern kommen, wo ein Krieg ist, dass sie willkommen sind in Europa. Aber dazu brauchen wir auch sehr starke Grenze. Mhm. Und dazu brauchen wir auch eine sehr starke europäische Armee. Das ist total bescheuert, dass wir noch immer warten auf Hilfe von Amerika. Was soll das denn?
Sie sind Vater von 4 Kindern. Glauben Sie, unsere Kinder werden Europa anders erleben als wir?
Naja, ich glaube, wir sind auch in einem Zeitschritt von der Geschichte jetzt, dass natürlich Europa zu schnell gewachsen ist. Mhm. Und zu viele Länder sind schon zugetreten zu Europa, dass man eigentlich denkt, ja, die haben noch nicht ganz ihren Hausaufgaben gemacht. Die Vereinigung von Deutschland, dass das geklappt hat, das war nicht immer einfach, glaube ich, für Deutschland. Aber dass das geklappt hat, das ist natürlich fantastisch, wirklich gut für Europa. Aber das hat nicht geklappt in vielen anderen osteuropäischen Ländern. Ich kann mich vorstellen, dass wir vielleicht in 10 Jahren einen Europa haben, wo die nordeuropäischen Länder zusammenarbeiten und die südeuropäischen Länder ein bisschen andere Zusammenarbeit haben mit Europa. Wir haben in die großen Städte in ganz Europa ein Problem, wo 50% oder mehr aus einer anderen Kultur gekommen sind. Und ich habe nichts gegen andere Leute von einer anderen Kultur. Bitte hör mich gut an. Aber 50% oder mehr von einer anderen Kultur in einer großen Stadt, das gibt Probleme, das geht zu schnell. Wann wir das ganze sozialen und grünen Europa auch für unsere Kinder haben sollen, dann müssen wir das schützen und sagen, hey, hör mal, es reicht jetzt, wir brauchen ein starkes Europa, aber für die Europäer und auch Leuten, die unseren Schutz brauchen aus Syrien oder anderen Ländern, wo der Krieg ist, die sind sehr, sehr willkommen in unseren europäischen Staat.
Lieber Bas Ragas, ich habe jetzt verstanden, liberal, grün, konservativ mit starken Grenzen und einer europäischen Armee. Europa muss erwachsen werden und muss Eigenverantwortung tragen, klar die Dinge aussprechen und auf den Punkt bringen. Sie sind ein Musiker. Musik kennt ja eigentlich gar keine Grenzen. Würden Sie denn sagen, Ihre Karriere wäre so ohne Europa auch möglich gewesen? Oder was hat Europa mit Ihrer Karriere zu tun?
Ja, es ist lustig. Wenn wir angefangen haben zu arbeiten in Deutschland, haben die meisten Leute in Holland gesagt, Deutschland, das ist so ziemlich weit weg. Mhm. Ich weiß nicht, was das war, aber das hat, glaube ich, auch mit dem Krieg zu tun.
Also zu arbeiten heißt erste Auftritte dann mit Caught in the Act oder als Schauspieler dann, als Moderator.
Ja, genau. Und jetzt sieht man aber, dass Deutschland und Holland und Dänemark und so weiter, weil wir haben das gleiche Geld und das ist ganz einfach, um in Deutschland zu arbeiten. Es ist für Deutsche auch ganz einfach, um in Holland zu arbeiten. Das hat alles zu tun mit, dass wir ein europäisches Volk sind, dass wir zusammenhören und gehören auch. Wir sind Europäer und unsere Geschichte, das ist unsere gemeinsame Geschichte in Europa. Und die Zukunft gehört uns auch allen zu. Und man kann nicht sagen, wir sind jetzt keine Familien mehr. Wir sind Familien und die ganze Geschichte seit Jahrtausend ist eine europäische Geschichte. Und jetzt im Arbeit, es ist so einfach, dass wir zu jedem Land arbeiten können. Wir können da wohnen, wir können Schule gehen und so weiter. Die Probleme, die die jetzt haben in England, es ist lächerlich, diese ganze Brexit. Man kann das nicht verstehen, dass da noch wirklich Leute sind und die sagen, hey, hör mal, eine Brexit, das ist aber eine gute Idee. Die europäische Wahl ist sehr, sehr wichtig, dass wir ein starkes Europa haben für die Zukunft, weil die Länder sind so klein, wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen auch jetzt endlich erwachsen werden und stark aus Europa zu Amerika, Russland, China sprechen und nicht abhängig voneinander.
Lieber Bastian Ragas, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sie sind Musiker, Sie sind Dankeschön. Schauspieler, Sie sind Autor, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie bald vielleicht auch Politiker sind.
Ja, das weiß ich nicht.
Man weiß noch nicht. Dann reden wir auf jeden Fall wieder miteinander. Herzlichen Dank für dieses Gespräch über Europa. Grüße, ciao. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und in dieser Woche wählen 28 europäische Staaten das Europäische Parlament und wir reisen heute mit Ihnen gemeinsam durch Europa. Unser nächstes Ziel ist eines der wichtigsten und der größten Länder Europas. Es ist die drittgrößte Bevölkerung mit fast 65 Millionen Menschen und eines der Länder mit der stärksten Wirtschaftskraft innerhalb der EU und natürlich auch aufgrund seiner Geschichte eines der wichtigsten Länder Europas, Großbritannien. Wir alle kriegen das politische Ringen im Parlament um den Brexit natürlich mit und irgendwie will Großbritannien ja nicht mehr dazugehören zu Europa. Sehr zum Leidwesen von Lisa Maria Bornemann. Sie lebt und arbeitet seit Jahren in London und hat inzwischen neben dem Deutschen eben auch den britischen Pass. Kompass. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was begeistert Sie, liebe Lisa Maria, an London und an England, dass Sie geblieben sind?
Das Schönste an London ist, dass hier so viele Leute aus so vielen verschiedenen Ländern zusammenleben und dass das alles so wunderbar funktioniert, dass man einfach von vielen Leuten viele andere Sachen mitnehmen kann und es funktioniert einfach alles gut zusammen.
London ist eine internationale Stadt, so wie Sie gerade sagen. Fühlt sich's denn auch europäisch an?
Oh, absolut. Vor allem seit dem Referendum in den letzten 3 Jahren.
Wie merkt man das?
So viele EU-Flaggen habe ich hier vorher noch nie gesehen.
Wie merken Sie das? Bei Freunden, bei Kollegen, bei politischen, bei privaten Zusammenkünften? Ist Europa dann eben immer ein Thema?
Ja, auf jeden Fall. Das kann jetzt natürlich auch mein Freundes- und Bekanntenkreis sein. Ich bin ja politisch sehr engagiert. Aber auch jetzt einfach auf der Arbeit, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte. Ich habe ja viele Kollegen, die aus Europa kommen. Es ist immer Thema.
Ist das etwas, was alle mittlerweile nervt? Oder ist das etwas, wo man versucht, gerade jetzt nochmal wieder für die europäische Flamme andere zu entfachen und zu begeistern?
Also ich will auf jeden Fall andere Leute dafür begeistern. Ich habe allerdings schon den Eindruck, dass es Otto Normalverbraucher sozusagen inzwischen schon etwas auf den Geist geht. Mhm. Nicht über Europa zu reden, aber über Brexit zu reden.
Jetzt kann man sich auch fragen, was hätte denn der Rest von Europa noch besser machen können, damit es diese Differenzen und diese Diskussion um den Brexit in Großbritannien nicht gegeben hätte?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das an etwas liegt, das Europa gemacht hat. Es ist einfach leider so in Großbritannien, dass hier schon seit Jahrzehnten in den etwas rechtsorientierten Medien gegen die EU gewettert wird. Und da kann man oft sagen, was man will. Es ist einfach schwer, dagegen anzukommen, was die Leute seit Jahrzehnten gehört haben.
Sie sind politisch engagiert. Ja. Sie laufen mit wachen Augen durch Europa. Sie nehmen viel wahr. Sie konsumieren natürlich auch viele Medien. Sie sind informiert. Sie nutzen aber eben auch diesen Kontinent, um zu reisen, um beruflich in einem anderen Land Europas tätig zu sein oder eben sogar den zweiten Pass dann zu beantragen.
Ja, absolut. Und das ist ja auch wunderbar, dass das in Europa so möglich ist. Mhm. Mein Wunsch für Europa ist, dass es so offen bleibt, dass es uns wirklich willkommen heißt in anderen Ländern, dass es eben nicht so geht, wie jetzt leider doch schon in einigen Ländern, nicht nur in Großbritannien, dass man Ausländer ein bisschen von der Seite anschaut und denkt, was wollen die hier, müssen die wirklich hierher kommen, sondern dass es einfach so offen bleibt, wie die EU ja auch ursprünglich gedacht war.
Also die EU als Friedensprojekt, wenn ich Sie richtig verstehe, aber das haben ja noch nicht alle verstanden. Denn dieser
Leider
Kontinent
nicht.
Hat uns ja eben auch Frieden beschert seit so vielen Jahrzehnten.
Absolut, ja, seit über 70 Jahren. Ich meine, die EU hat den Friedensnobelpreis nicht von ungefähr bekommen. Und das ist einer der größten Vorteile, die wir in der EU haben. Aber ich denke, dass es jetzt schon so lange her ist, dass wir den letzten Krieg hatten innerhalb von Europa, dass das vielen Leuten nicht mehr so bewusst ist. Und das finde ich sehr gefährlich.
Was kommt auf England zu, wenn der Brexit vollzogen ist? Was ist Ihre größte Sorge?
Wenn der Brexit wirklich kommt, dann habe ich Angst, dass hier die Türen zugehen, dass auf einmal sich Ausländer nicht mehr wohlfühlen hier, dass sie denken, warum bin ich hier, wenn mich keiner haben will? Ich denke, das ist einfach sehr gefährlich. Und es ist auch in sehr praktischer Art eine Gefahr, wenn wir zum Beispiel nicht mehr EU-weit Informationen bekommen, zum Beispiel über Verbrechen, über vermisste Personen. Es gibt so viele tolle EU-Institutionen, in denen wir drin sind, einfach nur dadurch, dass wir in der EU sind. Das macht so einen Unterschied für uns, auch was die Forschung angeht, zum Beispiel was die Universitäten angeht, das Erasmus-Programm. Es gibt so viele Vorteile, die wir auf einmal nicht mehr nutzen könnten.
Haben wir dafür zu wenig die Werbetrommel, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, gerührt, dass viele eben für den Brexit gestimmt haben oder doch einige europakritisch sind?
Vielleicht ja, vielleicht hätten wir schon vor vielen Jahren mehr anfangen müssen, die Vorteile der EU zu betonen. Wir haben es natürlich versucht in den letzten 3-4 Jahren, Aber wie schon vorhin gesagt, es ist schwer, gegen Jahrzehnte von rechtsgerichteter Propaganda anzukommen.
Großbritannien ist eines der wichtigsten und größten Länder in Europa. Wir haben viel über England und den Brexit in den letzten Monaten diskutiert, auch hier in Deutschland. Und ich habe das Gespräch geführt mit Lisa Maria, die seit einigen Jahren nicht nur den britischen Pass hat, sondern auch in London lebt und arbeitet. Herzlichen Gruß und tschüss nach London.
Dankeschön, tschüss.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Wir setzen unsere Reise durch Europa fort an diesem Sonntagmorgen und machen jetzt Zwischenhalt in Norwegen, das einzige Land Skandinaviens, das nicht in der EU ist. Und dort lebt seit 11 Jahren der Frankfurter Kai Schwind. Er ist der Liebe wegen dorthin ausgewandert, das macht man ja manchmal so, und arbeitet dort heute als Dozent an der Hochschule in Oslo. Guten Morgen.
Hi, hallo, Grüße in die Heimat.
Und, noch ein bisschen Sehnsucht nach Frankfurt?
Ja, das geht ja nie ganz weg. Ich bin ja auch Gott sei Dank immer mal wieder zu Hause und habe ja noch Familie in Frankfurt. Irgendwie sitzt man manchmal so ein bisschen zwischen den Stühlen.
Wir werfen unseren Blick Richtung Norwegen, Ihre Wahlheimat. Nicht in der EU, das habe ich eben schon erwähnt. Sind die Norweger europakritisch?
Ja, das kann man schon so sagen. Also das hat natürlich viel mit dieser Geschichte hier zu tun, dass Norwegen eigentlich so bis in die 60er Jahre hinein ein recht armes, einfach gestricktes, sage ich jetzt mal ein bisschen arrogant, Land war und dann es eben dieses Öl gefunden wurde und man dann quasi so über Nacht unfassbar reich wurde, seitdem zu einem der reichsten Länder der Welt gehört und man irgendwie so das Gefühl hat, wenn man sich der EU anschließt, dann ist es irgendwie vorbei mit diesem Reichtum. Das ist jetzt sehr einfach gesagt, aber das ist so eine Grundhaltung.
Wenn Sie abends mit Freunden ausgehen, ist Europa dann ein Thema?
Ja, auf jeden Fall schon. Also das ist natürlich jetzt im Zuge der ganzen Globalisierung und der Entwicklung der letzten Jahre natürlich so. Also die Probleme, in Anführungsstrichen, die es in Europa gibt, kommen hier irgendwie an. Jetzt nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven. Man braucht hier zum Beispiel Einwanderer, man braucht Leute aus dem Ausland, die hier arbeiten. Gerade Oslo, wo ich lebe, fühlt sich sehr international an. Und deswegen sind auch die Themen, die die Leute da mitbringen, natürlich hier präsent. Und die Norweger selbst reisen ja auch gerne. Mhm. Also gerade so nach Deutschland. Berlin ist natürlich unheimlich hip. Sehr viele, die dahin pendeln, überall in Europa unterwegs sind. Und deswegen fühlt sich Europa auch nicht weit weg an.
Aber wird es auch wahrgenommen, zum Beispiel als Hochschulstandort, also für ein Studium, wird es wahrgenommen eben auch für eine berufliche Zukunft? Ja, oder bleibt dann der Norweger lieber Norwegen?
Ja, also das nimmt auch sehr zu, finde ich, in den letzten Jahren. Also die Norweger haben natürlich in erster Linie so ihre Bande hier in die anderen skandinavischen Länder. Es gibt sehr viel Austausch zwischen Schweden und Dänemark. Aber auch vermehrt eben nach Europa und da gerade auch in puncto Ausbildung. Ich kämpfe immer so ein bisschen vergebenen Kampf noch, dass die Leute mehr Deutsch lernen. Es ist ja eigentlich nämlich sehr einfach für Norweger Deutsch zu lernen und auch für uns Norwegisch zu lernen, weil es ja beides germanische Sprachen sind. Es ist also nicht so wie Finnisch, wo man irgendwie unter den 16 Fällen völlig zusammenbricht. Aber ja, Ausbildung spielt eine große Rolle und Norweger reisen auch da gerne und sind dann zum Beispiel mal 2 Jahre irgendwie zum Austauschstudium irgendwo.
Vorgestern, erst am 17. Mai, war ja Nationalfeiertag in Norwegen. Wie wird der eigentlich gefeiert?
Ja, das ist immer sehr putzig eigentlich für, wenn man so Nationalfeiertage aus anderen Ländern kennt, wo dann gern mal irgendwie die großen Militärparaden durch die Straßen getrieben werden. Die Norweger machen das in erster Linie mit Umzügen mit Kindern, also Schulumzüge. Mhm. Quer durch die Stadt werden dann eifrig Fahnen gewedelt und alle haben sich in dieser Tracht gekleidet, die sogenannten Bünats. Das sieht dann immer sehr lustig aus. Und wenn man in Oslo ist, gibt es dann eben diesen großen Zug, der dann auch am Schloss vorbeifährt und da ist dann die Königsfamilie auf dem Balkon
und winkt freundlich
4 Stunden lang. Also das ist alles sehr freundlich und sehr gemütlich, wobei ich sagen muss, dass mir als pazifistisch motivierter Deutscher schon immer so ein bisschen schwindelig wird, wenn man diese ganzen Fahnen überall sieht, was die Norweger gern mal sehr inflationär betreiben. Also zum Beispiel auch an Weihnachten haben viele so kleine Norwegerfahnen am Weihnachtsbaum, was für uns Deutsche natürlich sehr, sehr befremdlich ist.
Naja, so langsam entspannen wir uns da ja auch ein bisschen und Norwegen hat dann natürlich auch nochmal eine andere Lockerheit und Entspanntheit ob der Vergangenheit. Wenn man als EU-Ausländer dann nach Norwegen kommt, wird man mit offenen Armen aufgenommen?
Ja, also zumindest ich habe da nichts Gegenteiliges erlebt. Also wenn dann eher mal sowas, was man vielleicht so positiven Rassismus nennen kann. Also ich kann mich noch erinnern, als ich mich dann hier zum ersten Mal offiziell registriert habe, dann hier beim Amt, da war dann ein leicht entnervter Beamter, der dann sagte, ach Gott, endlich mal jemand aus Deutschland. Da sind die Papiere ja in Ordnung. Ich hatte hier gerade eine Familie aus Somalia. Das war vielleicht ein Chaos. wo man dann peinlich betreten dasteht und sagt, naja gut, okay. Also ich habe da keine Probleme gehabt bis jetzt. Es ist vielleicht ein bisschen ein Generationsding. Manchmal merkt man schon, dass es so, wenn man mit älteren Norwegern spricht, über Deutschland schon auch mal so ein bisschen sensibel dann werden kann, weil die natürlich eben auch noch teilweise die Kriegs- und die Besatzungserfahrung dann so mittragen. Aber ansonsten ist Norwegen wirklich eine offene Gesellschaft, vor allem wenn man weiß ist und aus westlichen Ländern.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich dann auch immer noch mal was anderes. Wäre interessant dann zu wissen, wie jemand, der eben kein hellhäutiger Mann ist, wie das dann aufgenommen wird. Ne? Ja. Warum sollte denn jeder Deutsche mal nach Norwegen reisen?
Ganz oben auf der Liste ist absolut die Natur, also Wandern und Rumreisen und Fjord. Und man kann dann eine ganz tolle Zeit haben. Wetter ist nicht vorhersehbar, deswegen sollte man sich da eigentlich überhaupt keine Gedanken machen, sondern einfach
Wetter ist einfach Wetter.
Wetter einpacken. Und es ist ein offenes, freundliches Land. Man kann hier, auch wenn die Norweger so vielleicht auf den ersten Blick fast mal so ein bisschen stoffelig sind, dann aber sehr schnell sehr enge, tolle Freundschaften schließen, finde ich. Und ist auch so auf, vom Humor her, finde ich, oft auf der gleichen Wellenlänge. Es ist ein sehr ironisches Volk, was mir persönlich sehr nahe liegt.
Das finde ich gut. Und das wird mir auch gefallen. Letzte Frage zum Schluss. Haben Sie dann hier Briefwahl gemacht für die Europawahl in der nächsten Woche?
Genau, habe ich gemacht. Ich habe diesen langen, großen Zettel ausgefüllt.
Ja, also endlos lang.
Sondern nur eins natürlich. Und habe das per Briefwahl gemacht. Und das ist tatsächlich wirklich lustig für mich. Also seitdem ich jetzt hier bin, fühle ich mich teilweise dann sogar deutscher, als ich es jemals in Deutschland gefühlt habe. Und auch irgendwie europäischer, als ich es jemals gefühlt habe. Was vielleicht damit zu tun hängt, dass man hier eben so ein bisschen außen vor ist doch. Aber ja, Briefwahl habe ich gemacht und ist schon abgeschickt.
Lieber Kai Schwind, herzlichen Dank. Gruß nach Norwegen. Und was heißt denn Tschüss und noch einen schönen Sonntag auf Norwegisch?
Ha det bra og ha en fin søndag. Liebe Grüße in die Heimat.
Also Sonntag habe ich verstanden und vielleicht klingt ja doch ein kleines Heimweh dadurch hier nach Hessen. Denn ursprünglich, Kai, kommen Sie aus Frankfurt, leben seit 11 Jahren in Oslo und wir bedanken uns nochmal für Ihren Blick auf Europa, der ja ein bisschen von außen ist, denn Norwegen gehört zu den wenigen Ländern Europas, die nicht Mitglied der EU sind. Gleich geht's weiter auf unserer Europareise und wir machen nochmal Stopp in Polen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk und wir reisen heute gemeinsam durch Europa in unserer Europasendung. 14,4 Millionen Urlauber aus Deutschland haben letztes Jahr in Spanien ihre Ferien verbracht. Wir Deutschen lieben dieses Land und natürlich ganz besonders ist ja klar die Insel Mallorca. Die Sonne, das Essen, das Meer, die Menschen. Viele von uns hatten vielleicht Affären mit Spaniern oder Spanierinnen und viele von uns haben vielleicht auch einen Spanier oder eine Spanierin geheiratet, lernen Spanisch. Und es ist aber eben so, dass vielleicht auch der eine oder andere von uns eine Mail in letzter Zeit, wenn wir Kita-Kinder haben, in unserem Mailpostfach haben. Da steht dann vielleicht oder stand vielleicht, der Quentin aus der Panda-Gruppe ist jetzt bei den Schmetterlingen. Denn in Deutschland fehlen Erzieher, Tausende. Anderswo in Europa finden eben gut ausgebildete Erzieher keinen Job, wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen und die Kita Frankfurt, Träger von insgesamt 145 Einrichtungen hier in Frankfurt, sucht deshalb seit 2017, so lange ist das schon, in Spanien gezielt nach Fachkräften. 22 Erzieherinnen kamen so schon nach Hessen. Eine davon ist Marta Cabanas. Sie ist 29 Jahre alt, sie kommt aus Madrid, hat dort studiert, gearbeitet und lebt jetzt seit 18 Monaten in Hessen, arbeitet in einer Kita in Frankfurt. Marta, warum sind Sie nach Deutschland gekommen?
Ich habe in Spanien studiert, eine Ausbildung gemacht, auch da gearbeitet, viele Jahre. Und ich wollte einfach eine Erfahrung bekommen, eine neue Sprache lernen. Und plötzlich habe ich eine deutsche Firma gefunden. Und sie suchen viele spanische Erzieherinnen, die nach Deutschland kommen möchten.
Weil wir hier einen Mangel haben an Erzieherinnen.
Genau,
ne? Und
genau.
In Spanien gibt es eben sehr viele gut ausgebildete Erzieherinnen. Und ich kann mir vorstellen, die Kinder hier im Kindergarten freuen sich jeden Morgen, wenn sie reinkommen und dann die Zeit ihnen verbringen.
Ja.
Was hat Sie denn am meisten an Deutschland überrascht? Man meint ja immer, man kennt Europa und man kennt die anderen Dinge. Gibt es etwas, was Sie wirklich überrascht hat an diesem Land hier?
Ich habe immer gehört, die Deutschen, sie sind ein bisschen komisch oder sie sind nicht so freundlich. Das habe ich mich überrascht, Das war nicht so. Sie lachen auch.
Ja, selten, aber wir können das auch.
Trotzdem, das Wetter habe ich auch mich überrascht. Ich denke, es ist mir noch kälter in Madrid als hier. Unglaublich.
Ja, das ist beruhigend, dass Hessen auch warme Seiten hat.
Vielleicht ist es immer so dick mit so vielen T-Shirts und so weiter, aber es war so, ja.
Sie leben das Projekt Europa. Sie nutzen die Chance und den Arbeitsmarkt Europas. Was denken Sie über Europa, Martha?
Ich denke zum Beispiel für die jungen Leute, dass können wir auch viele Möglichkeiten bekommen. Und das ist eine Möglichkeit, die ich gerade leben kann. Ohne Europa vielleicht, das konnte ich nicht so einfach hierher kommen und das erleben. Und ja.
Ist das eine Ausnahme oder machen das viele Spanier?
Jetzt kommen endlich viele spanische Erzieherinnen hier nach Deutschland. Mhm. Weil es gibt nicht so viele Erzieherinnen da und sie suchen immer noch. Und es gibt in Spanien viele Leute, machen dieses Studium oder diese Ausbildung und es gibt nicht so viele Plätze.
Und würden Sie sagen, Europa ist für Sie eine Chance?
Ja, natürlich. Eine gute Möglichkeit. Aber das kannst du viel Erfahrung haben, eine neue Sprache lernen, eine neue Kultur, neue Leute kennenlernen. Und dann kann ich auch wieder nach Spanien zurück. Das ist auch eine Möglichkeit, weil ich vermisse viel.
Was vermissen Sie denn?
Die Arbeit vermisse ich gar nicht, weil es ist total anders, die Kindergarten da in Spanien. Und ich wollte auch diese Einrichtung, diese pädagogische Einrichtung mit den Kindern. Ich suchte das auch. Mhm. Ich genieße diese Zeit bei der Arbeit mit den Kindern. Aber ich vermisse natürlich meine Familie.
Ja, klar.
Meine Freundin auch. Das Essen von meiner Mama.
Was haben denn Ihre Familie und was haben denn Ihre Freunde gesagt, als Sie gesagt haben, hey Leute, ich gehe jetzt als Erzieherin nach Deutschland. Ich guck mir Europa mal an.
Sie haben oft gefragt, aber Martha, musst du auf Deutsch reden? Ehrlich, kannst du doch Deutsch? Ja, das war oft diese Frage. Und ja, sie waren auch natürlich traurig, glaube ich, weil ich weg bin. Aber sie sind auch zufrieden, weil sie diesen Erfolg haben und ja.
Ist die Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten, die gut ausgebildet sind in Spanien, ein großes Problem?
Ja, natürlich ist ein großes Problem. Mit meinen Freunden besprechen wir oft darüber und wir denken, dass jemand hat uns gelogen. Wir haben immer gedacht, du musst eine Ausbildung machen, danach klar, mach auch ein Studium, das wäre auch super, ein Studium. Und dann ein Master und viele Sprachen sprechen und so weiter. Aber trotzdem kannst du keinen guten Job kriegen.
Obwohl man all das gemacht hat. Also alle sind gut ausgebildet und trotzdem gibt es dann
es ist so.
Keine Jobs.
Und kriegst du weniger Geld als hier natürlich. Die Arbeitsbedingungen sind auch ganz schlecht.
Sie haben die Beine in die Hand genommen und haben gesagt, ich verändere mich. Ich nutze Europa und nutze eben auch diesen Arbeitsmarkt, den Europa bietet. Den Einsatz, den Sie gebracht haben, war, die Sprache zu lernen. Und ich bedanke mich für das Gespräch und bedanke mich für Ihren Besuch.
Dankeschön, danke Ihnen auch.
Das war Martha Cabanas, die ihre Freiheiten nutzt, Europa kennenzulernen auf der einen Seite, aber eben auch den EU-Arbeitsmarkt. Sie kam aus Spanien nach Deutschland, arbeitet hier als Erzieherin in einer Frankfurter Kita und wir reisen gleich weiter nach Polen. Wow! Monsters and Men, Little Talks. Ich bin Bärbel Schäfer, Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Und 500 Millionen Europäer können wählen in den nächsten Tagen. Hier im HR3 Sonntagstalk reisen wir heute durch Europa. Und ich frage Sie mal, was haben eigentlich Mark Forster und Lukas Podolski gemeinsam? Richtig, beide haben polnische Wurzeln. Und obwohl wir seit Generationen ja so viele Menschen aus Polen hier in Deutschland empfangen, ist uns das Land oder vielen von uns immer noch relativ fremd. Und das wollen wir heute ändern. Und ich spreche jetzt mit Marek Liwoch aus Fulda. Dzień dobry, Herr Liwoch.
Dzień dobry. Dziękuję.
Ihre Eltern sind 1988 aus Polen ausgewandert. Wenn Sie an Polen denken, was kommt Ihnen in den Sinn?
Wir haben als Familie immer sehr viel Zeit dort verbracht. Alle Ferien, alle Urlaube eigentlich permanent dort in den Bergen im Süden Polens, bei Krakau, was auch im Winter sehr angenehm ist. Also ich habe zum Beispiel viel mehr Winter erlebt als die Menschen in Fulda.
Täusche ich mich oder teilen Sie meinen Eindruck? Obwohl Polen ja unser direktes Nachbarland ist, ist es vielen von uns doch noch ein wenig fremd.
Ich glaube auch, dass Polen sehr fremd ist für die Menschen hier. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht mit den Studierenden, die bei uns an der Hochschule Fulda zum Beispiel uns mitbegleiten auf Polen-Exkursionen. Und prinzipiell sagen alle, dass kein großes Wissen vorhanden ist über das Land, über die Abläufe, was die Menschen dort bewegt, was dort passiert.
Was ist denn präsent? Ja. Gibt es Klischees, gibt es Bilder im Kopf, die Mitstudenten dann haben über Polen?
Das probieren sie zu vermeiden.
Wieso?
Ja, also Studierende probieren schon, sich sehr divers damit auseinanderzusetzen. Das heißt, die probieren schon hinter die Kulissen zu gucken. Und natürlich kennt man alle Klischees, die jetzt in Deutschland so vorhanden sind, aus allen Polenwitzen, aus allen möglichen Kontexten. Spargelstechen, was auch immer, ja. Die Neugier überwiegt dann meistens. Und wenn man dann näher rankommt und dann auch vor Ort ist, sieht man, okay, ja, das haben die alle nicht gewusst, dass es zum Beispiel so viele NGOs gibt, die sich jetzt zum Beispiel mit Migrierten beschäftigen und sie probieren zu integrieren, Sprachkurse probieren zu organisieren, was alles prekär organisiert ist, aber trotzdem läuft irgendwie, ja.
Also fehlt Ihnen die Neugier auf Polen ein wenig? Weil Sie sagen ja, wenn man dann vor Ort ist, kommt die Neugier, dann wächst sie. Aber sozusagen, komm, einfach, wir fahren jetzt mal nach Polen in den Ferien. Passiert ja schon, aber ich glaube, immer noch ist Spanien, England, Frankreich vielleicht doch häufiger.
Ich glaube, Mallorca schlägt Polen. Ja. Also ich sag mal so, die großen Städte, die sind recht leicht zugänglich. Das heißt, man fliegt 1,5 Stunden aus Frankfurt, ja, nach Krakau zum Beispiel oder nach Warschau, nach Danzig. Dann da rauszukommen, aus den größeren Städten, aufs Land zu fahren, auf dem Hof zu wohnen, das ist schon wieder schwieriger. Ja, und das machen die wenigsten.
Sie sind ja Referent für Auslandsangelegenheiten an der Hochschule in Fulda. Sie leben und arbeiten in Fulda, haben aber natürlich auch familiär durch die ganzen Aufenthalte. Ihre Eltern leben nach der Rente jetzt auch wieder in Polen. Natürlich Kontakt in dieses europäische Land. Was ist denn Ihr Eindruck, Herr Lewoch? Wie hat sich denn Polen in den letzten Jahren verändert? Also EU-Beitritt war 2004. Wie hat sich Polen verändert?
Vom äußeren Erscheinungsbild her hat sich sehr stark verändert. Ich erinnere mich noch an Polen in den 90er Jahren. Krakau jetzt die großen Städte und auch in den schlesischen Gebieten, wenn man einfach durch die Städte gefahren ist oder gelaufen ist und alles war so grau, weil die Instandhaltung halt nicht so funktioniert haben. Ich bin noch auf Autobahnen nach Polen gefahren, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Und das hat sich halt auch durch den EU-Beitritt massiv verändert. Wenn man jetzt da durchläuft, es sieht anders aus. Mal abgesehen, dass jetzt andere Firmen, Unternehmen die Landschaft prägen. Ich glaube auch, dass wir mehr Touristen in Polen haben, die jetzt aus dem Ausland das Land besichtigen. Zum Beispiel viele, die früher emigriert sind und jetzt vielleicht ihre Kinder oder Enkel Polen besuchen. Das sieht man ganz viel, ganz oft.
Also es gibt zwischen den Generationen einen Austausch, um etwas zu erfahren in dieses Land, was ja eine reiche Geschichte hat. Es gibt aber auch europakritische Stimmen. Da wundert man sich dann natürlich ein bisschen, weil wir denken jetzt ja vielleicht andere europäische Länder. Es ist ja auch ein Land, was von Europa gerade in den letzten Jahren auch profitiert hat. Wie können Sie sich das erklären?
Einerseits der Generationenbruch, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, der ist richtig merklich, aber das merkt man auch in allen anderen Ländern in Europa. Es kann sein, dass eine Generation, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat und die Zerstörung, die dadurch verursacht wurde, diese ganzen Verluste und alles, dass die noch ein völlig anderes Bild hat von Zusammenarbeit mit Partnern aus der EU, aus Europa.
Die sehen dann Europa eher als Einmischung? Oder?
Als Einmischung oder als Bevormundung. Die jüngere Generation sieht das eher anders. Wenn Sie jetzt junge Leute in Polen fragen, was sie von Deutschland halten, auch in der EU, dann würden sie sagen, okay, das ist ein sehr wohlhabendes Land, was ja auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern stimmt. Und die würden sagen, es ist sehr modern, dass die Deutschen zum Beispiel sehr hart arbeiten. Das ist das Bild von Deutschland in Polen. Und so ist es auch in der EU. Man vergleicht sich mit anderen sehr stark.
Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Europa kommen, was ja in ein paar Tagen eine große Wahl vor sich hat, was würden Sie denn sagen, was denken Polen, was könnte in Europa, für dieses Gemeinschaftsprojekt noch besser werden?
Ich glaube, dass europäische Anerkennung dessen, wo Polen aktuell stehen kann, überhaupt angesichts der geschichtlichen Entwicklung relativ wichtig ist. Man ist nicht an dem gleichen Punkt wie jetzt Deutschland oder Frankreich, die von Anfang an dabei waren. Mhm. Ja, man war auch 40 Jahre lang isoliert vom Rest Europas. Der Blick war eher nach Osten gerichtet. Jetzt ist man mehr nach Westen orientiert und man steht immer wieder zwischen Ost und West. Man wird auch oft als osteuropäisch bezeichnet, dabei fühlt sich eigentlich Polen mitteleuropäisch.
Das ist ja ein interessanter Gedanke, den man vielleicht leichtfertig dann als Deutscher ganz anders formuliert.
Ja. Ne?
Aber vielleicht ist genau das der Punkt. Man sollte einfach genauer hingucken, man sollte neugierig sein auf die Nachbarländer, auf Europa und sich dann vor Ort eine ganz eigene Meinung bilden. Warum sollte denn jeder Hesse unbedingt mal nach Polen reisen?
Als größtes deutsches östliches Nachbarland sollte man da hinfahren, weil es eigentlich eines der Länder ist, mit denen man geschichtlich am stärksten verbunden ist, über Jahrhunderte hinweg. Und dass man da quasi auch mal die Brücke hinschlägt und sagt, okay, was war früher, wie ist es jetzt und wie könnte es in Zukunft sein?
Marek Liwoch ist Referent für Auslandsangelegenheiten an der Hochschule in Fulda. Seine Eltern sind aus Polen geflohen und ich sage do widzenia.
Do widzenia, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
So, damit endet unsere Reise durch Europa an diesem heutigen Sonntag. Ich hoffe, Sie haben auch einiges gelernt, genau wie ich, und es hat Sie neugierig gemacht. Podcast zur Sendung können Sie natürlich immer am frühen Nachmittag wieder abrufen. Und ja, wir lernen irgendwie Demokratie, Europa, das ist alles sehr fragil. 28 EU-Staaten können wählen bis zum nächsten Sonntag. Das ist national ganz unterschiedlich. Auch Sie haben eine Stimme, auch Sie können Demokratie stärken. Nutzen Sie Ihre Stimme. Bärbel Schäfer, nächsten Sonntag wieder. Ciao, genießt den Sonntag.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.